SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Wie ist es bei Ihnen, der Winter? Haben Sie auch so gut wie nie die dicke Winterjacke vorgenommen oder die gefütterten Händchen, um dann allenfalls mit Kind oder Grosskind den Schnee mal bauen? Weil einem aber bei einem Winter ohne Minustemperatur oder kalte Beise irgendetwas fehlt, nehmen wir Sie in dieser Stunde auf eine spannende Reise dorthin, wo es wirklich richtig eiszapfenkalt ist. Auf Alaska. In Alaska, im nördlichsten Bundesstaat der USA, oberhalb von Kanada, sinkt das Thermometer im Winter an einem Ort bis auf 40 oder sogar 50 Grad minus. Und trotzdem erstarrt dort das Leben nicht öppe, sondern geht munter weiter. Eisbären jagen Robben, Moschusochsen stapfen durch den Schnee. Andere Tiere wiederum überleben die Extremkälte auf erstaunliche Art und Weise. Frösche und Käferlarven lassen sich tief gefrieren und die arktischen Erdhörnchen versinken dermassen tief im Winterschlaf, dass man sie eigentlich als Hirntod muss bezeichnen. Das Leben findet also extreme Lösungen und Wege, um die Extremkälte zu überstehen. Der SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler war in Alaska und hat Forscher besucht, die die Überwinterungskünste der Tiere untersuchen. Dabei lernen sie nicht zuletzt auch viel über den Körper des Menschen und über neue Methoden für die Medizin, Leben zu retten.
Ein Hügelzug weit oben im Norden von Alaska. Ein Sturmwind peitscht feinen Schnee vor sich her. Alles ist im Dämmerlicht von der Polarnacht versunken. Fast den ganzen Januar über kommt die Sonne nie über den Horizont. Aus dem Wind kein Ton. Leblos scheint es dort zu sein, eisig und öd. Aber das stimmt nicht ganz. Etwa 1,5 Meter unter der Schneedecke ist ein Gangsystem im Boden verborgen. Dort drinnen liegen auf einem Nest aus trockenem Gras und Flechten kleine, zusammengerollte Pelzknäuel, arktische Erdhörnli. Sie sehen aus wie leicht grosse Eichhörnli ohne den buschigen Schwanz. Die Einheimischen in Alaska nennen sie auch Zickzicks wegen ihrem Ruf, der so tönt wie der Name. Aber schon seit dem Ende vom letzten August, also ein halbes Jahr, hat man diesen Ruf nicht mehr gehört. Denn da oben im Norden, weit über dem Polarkreis, wird es Ende August schon wieder richtig kalt. Nur 3 Monate ist es Frühling und Sommer und nur 3 Monate haben Zickzicks Zeit, in der arktischen Tundra zwischen Gras und Flechten nach Nahrung zu suchen. 3 Monate, um sich Fett anfressen. Dann kommt wieder die Kälte, der Schnee und das Eis. Und die Erdhörnchen ziehen sich in ihre Schutzbauten zurück und gehen in Winterschlaf.
They will decrease their metabolic demand throughout their body. Every cell is turned down, as if you're turning the dial of your oven.
Wenn sie in Winterschlaf gehen, drosseln die Erdhörnchen ihren Stoffwechsel. Es ist, wie wenn man an einem Kochherd Hitze runterdreht, fast auf Null. Dann geht ihre Körpertemperatur auf -2, -3 Grad. Das Herz schlägt zwar noch langsam, aber das Hirn, das wird abgestellt.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ein Erdhörnli im Winterschlaf scheintot ist. Es schwebt irgendwo zwischen Leben und Tod. Ein Arzt, der das Hirn von einem Zickzick in diesem Zustand an seine Messgeräte hängen würde, der würde es als Hirntod erklären, denn kein Hirnstrom wäre auf seinem Monitor zu sehen.
In der nächsten Stunde werden sie nicht nur hirntoten Erdhörnchen im Winterschlaf begegnen, sondern auch tiefgekühlten Frösche und verglasten Käferlarven. Sie alle haben höchst erstaunliche Wege gefunden, um die arktische Kälte zu überstehen. Wie das genau funktioniert, wie das Leben trotz klirrender Temperaturen weitergeht, das ist voller Rätsel. Rätsel, die sogar in Frage stellen, wie wir den Tod definieren. Im Reich von der extremen Kälte nimmt das Leben Formen an, die schwer zu fassen sind. Oder wie interpretieren Sie den Zustand von einem Frosch, der 8 Monate im Jahr steinbeig gefroren ist? Kein Herzschlag, kein Hirnsignal, bis in die Wärme von der Frühlingssonne wachküsst wie Prinzessin in einem Märchen. Das Leben im arktischen Ausnahmezustand lässt einem staunen und es stachelt die Fantasie der Forscher an. Wer zum Beispiel versteht, wie das Hirn von einem Erdhörnchen über Monate fast ohne Sauerstoff auskommt, der kann vielleicht auch Menschen helfen, die Opfer von einem Hirnschlag geworden sind, sagt Brian Barnes, ein Professor für arktische Biologie an der Universität von Alaska in Fairbanks. Es war übrigens der Brian Barnes, der entdeckt hat, dass es Säugetiere gibt, wo Körpertemperatur im Winterschlaf unter einem Gefrierpunkt sinkt, also unter Null. Bei den arktischen Erdhörnchen eben ist das der Fall.
We think hibernation should offer a number of secrets that could apply to human health. These animals are famously.
Der Winterschlaf ist voller Geheimnis. Wenn man nur einige von denen könnte lüften, wäre das sehr nützlich für die Medizin. Der Hunger von der Erdhörnchen ist gewaltig, wenn sie sich im kurzen arktischen Sommer ihre Fettreserven für einen Winterschlaf anfressen. Aber sobald sie sich in ihre Höhle zurückziehen, stellt ihr Körper den Appetit einfach ab. Schlagartig. Auch wenn man ihnen einen Berg von Nahrung anbietet, keine Bissen nehmen sie. Und nach dem Winterschlaf wird der Appetit wieder angeschaltet. Wenn man herausfinden würde, wie man das beim Mensch machen könnte. Wenn die Erdhörnchen oder auch die Bären in ihrem Winterquartier liegen, dann bewegen sie sich monatelang kaum. Wenn wir Menschen länger bettlägerig sind, wird es bald bedrohlich, weil sich unsere Muskeln und Knochen anfangen abbauen. Bei den Bären und den Erdhörnchen aber passiert das nicht. Irgendwie gaukelt ihr Körper den Muskeln und Knochen vor, dass sie ständig in Bewegung sind. Wie das geht, weiss noch kein Mensch. Für die Geschichte über das Leben in der Eiseskälte gibt es kein besseres Publikum als ein menschliches. Denn wir Menschen sind Kinder von den Tropen. Unser Körper ist an die Sonne gewöhnt, an die Hitze von Afrika. Die Evolution hat uns optimiert für lange Jagden in der Savanne, für Höchstleistungen unter einem gleißenden Tropenhimmel. Und so kommt man als Mensch in der freiesten Tundra von Nordalaska aus dem Staunen nicht mehr raus. Minus 40 Grad ist hier in einer Januarnacht überhaupt nichts Ungewöhnliches. Der Rekord liegt bei minus 62 Grad. Der Arktisbiolog Brian Barnes sagt, wir Menschen seien vermutlich nackt, damit wir besser Wärme abgeben können. Die Jäger, die vor tausenden Jahren in der afrikanischen Savanne unter der Tropensonne ihrer Beute nachgejagt sind, die haben nicht das Problem, warm zu bleiben. Ganz im Gegenteil.
Why we're naked is potentially an adaptation to be able to lose heat easily. The early hunters who would run to follow game in the hot tropics of Africa.
Die Jäger unter der heißen Sonne haben also Wärme abgegeben, sonst wären sie an einem Hitzschlag gestorben. Aus diesem Grund können wir Menschen schwitzen. Wenn der Schweiß aus den Hautbohren rauskommt und verdunstet, dann kühlt das sehr effektiv. Viele Tiere aber können kaum oder gar nicht schwitzen. Hunde zum Beispiel werden die überschüssige Hitze nur durchs Maul, über die Zunge und die Pfoten los.
In March in the North American Open, they raced dogs from downtown Fairbanks.
Hier in Fairbanks findet im März ein grosses Hundeschlittenrennen statt, das North American Open. Die Strecke ist 27 Meilen lang und im März ist es so etwa minus 5, minus 10 Grad und trotzdem sterben jedes Mal Schlittenhunde an einem Hitzschlag, weil sie so hart arbeiten. Wird es den arktischen Erdhörnchen im Hochsommer zu warm, es sind dann vielleicht 18 Grad oder so, dann verteilen sie mit ihren Pfoten Speichel über den Kopf, um sich abkühlen. Wenn man beim Beobachten der Tiere so etwas sehe, sagt der Biologe Brian Barnes, dann wissen wir, das Tier ist in Schwierigkeiten, ihm ist zu heiss bei 18 Grad. Kurz gesagt, der dichte Pelz von einem Schlittenhund oder einem Erdhörnchen schützt enorm gut vor der Kälte. Oder auch die dicke Fettschicht von einem Walross oder einer Robbe. Man kann sich also fragen, ob arktische Tiere überhaupt je frieren, Brian Barnes.
You can get a sense of when they feel cold by measuring at what temperature they begin to shiver.
Man kann das abschätzen, wenn man die Temperatur misst, wo die Tiere anfangen zu zittern. Das Zittern kommt von den Muskeln, die ganz schnell zucken. Sie dienen so Wärme produzieren, so wie wir Menschen, wenn uns der Schüttelfrost packt. Elch zittern erst bei minus 40 Grad, Schwarzbären bei minus 50. Ist es wärmer als das, so fühlen sie sich wie wir zwei jetzt hier im Büro. Angenehm warm.
Es ist natürlich nicht so, dass der Mensch gar keine Anpassungen an die Kälte hätte. Nachdem unsere Vorfahren aus Afrika ausgewandert sind, auch in immer kältere Gegenden bis in die Arktis, ist es ohne Anpassungen gar nicht gegangen. Die Rede ist natürlich von Kleidern, die vorzüglich warm gehen können, zum Beispiel die Pelzkleider aus Eisbärenfell, die die Inuit im hohen Norden benutzen. Aber der Mensch hat sich nicht nur mit Kleidern angepasst, kulturell also, sondern auch sein Körper hat durchaus Wege gefunden, wie er mit tieferen Temperaturen umgehen kann. Neugeborene zum Beispiel, die sich ja am Anfang nicht so stark bewegen, haben sogar eine richtige Heizung eingebaut. Das sind Polster von besonderem Fett, die sich um die Schultern und den Hals legen. Die Biologen nennen es braunes Fett, weil es tatsächlich eine braunliche Färbung hat. Das braune Fettgewebe verbrennt in seinen einzelnen Körperzellen eben Fett und dabei entsteht viel Wärme, die das Baby heizt. Es gibt aber auch bei Erwachsenen von gewissen Volksstämmen Anpassungen vom Körper an die Kälte. Die Aborigines in Australien zum Beispiel müssen in der Nacht mit Kälte umgehen, wenn in der Wüste die Temperaturen gegen Null abfallen. Vor allem, weil die Aborigines früher kaum Kleider getragen haben und sie draussen nackt auf dem Boden geschlafen haben. Dabei sinkt ihre Körpertemperatur von der normalen 37 Grad auf 35 ab. Das tönt nicht schlimm, aber die Körper von uns Europäern sind doch ganz anderer Meinung. Wenn unsere Körpertemperatur unter 36 Grad fällt, dann überkommt uns ein wilder Schüttelfrost, weil der Körper versucht, seine Temperatur oben zu behalten. An Schlaf ist dann natürlich gar nichts zu denken. Aber für die Aborigines ist das kein Problem. Ihr Körper hat nämlich gelernt, auch mit einer Temperatur von 35 Grad ruhig zu schlafen.
Zurück nach Alaska, zu den Schwarzbären, die wegen ihrem dicken Fell und ihrem Körperfett erst frieren, wenn es minus 50 Grad ist. Das ist auch für arktische Verhältnisse anständig kalt. Trotzdem sucht sich ein Schwarzbär schon im Herbst, wenn es noch viel wärmer ist, ein Erdloch oder einen hohlen Baumstrunk, polstert das Lager mit Naturheu aus und kuschelt sich rein zum Winterschlaf. Offenbar ist der Winterschlaf also gar keine direkte Folge von der Kälte.
Those are two things to take away. Hibernation is an adaptation of anticipated famine, and hibernation is a physiological adaptation of reducing your metabolic demand.
Der Winterschlaf, sagt Brian Barnes, ist eine Vorbereitung auf eine Jahreszeit, wo es kaum Nahrung gibt, weil alles unter Schnee und Eis verborgen ist. Also eher eine Antwort vom Körper auf den Hunger und nicht direkt auf die Kälte. Im Winterschlaf braucht der Körper viel weniger Nahrung und so kann ein Tier eine Hungerperiode überstehen. Dass der Brian Barnes recht könnte haben mit dieser Hypothese, zeige Beispiel. Männliche Eisbären machen trotz klärender Kälte keinen Winterschlaf, weil sie auf dem Packeis auf dem Meer genügend fette Robben zum Fressen finden. Dafür gibt es auf der tropischen Insel Madagaskar Halbaffen, die sich im Waldboden zum Sommerschlaf eingraben. Dann ist es nämlich heiss und trocken und es gibt wegen dem kaum etwas zu fressen. Wie aber schafft man das, dass man kaum mehr etwas essen muss? Wie geht das, dass ein Schwarzbär im Frühling nach monatelangem Liegen nicht als schwächliches Klappergestell aus seiner Höhle kriecht? Wie überlebt er die lange Winterzeit, wo er kaum schnauft? Was hier seit längerem zu hören ist, das ist ein Schwarzbär im Winterschlaf. Ein Schnarcher, ein Schnaufer. Etwa alle 45 Sekunden einmal.
The snoring will actually show you how often the bear breathes.
Und das ist der Eivind Tøyen, ein Mitarbeiter vom Arktisbiologen Brian Barnes. Der Eivind Tøyen kommt ursprünglich aus Norwegen und die Frage, wie das Leben mit der Kälte zu Schlag kommt, interessiert ihn schon lange. Darum studiert der Physiologe, der selber kräftig ist wie ein Bär, aber freundlich und sanftmütig wie ein Teddy, seit Jahren auch der Winterschlaf der Schwarzbären. Manchmal kriegt der Forscher Eivind Tøyen in seinem Laborbesuch von einer Gruppe von Kindern. Und dann erzählt er ihnen über seine Forschung und den geheimnisvollen Winterschlaf.
Sometimes tell children about these bears and I ask them to hold their breath as long as they.
Dann fordert er seine Besucher auf, den Schnauf anzuhalten. Manche schaffen es vielleicht für 30 Sekunden, aber der Bär, der schnauft noch immer noch nicht ein.
Maybe for 30 seconds and then they can't do it anymore. And the bear still doesn't breathe.
Das Schnarchen stammt von einem Video, das der Eivind Tøyen gemacht hat. Der Hauptdarsteller vom Film liegt zusammengerollt in einer Kiste, seine Tatze über den Kopf gelegt. So hat er für die Wissenschaft den Winter verschlafen. Die Kiste hat mir der Eivind Tøyen zeigen, als ich ihn im letzten Mai in Fairbanks besucht habe. Sie steht in einem Waldstück auf einem weitläufigen Gelände von der Universität. Es ist ausserhalb von der kleinen Stadt Fairbanks. Über eine hügelige Landschaft sind Institutsgebäude verstreut. Der Blick schweift über eine Ebene vor dem Hügelzug, ein paar Häuser, Fichtenwälder, verschneites Grasland und am Horizont kann ich weisse Gebirgszacken erkennen. Wie gesagt, es ist Mai und trotzdem liegt noch viel Schnee.
A little bit.
I wonder if...
Der Eivind Tøyen schließt ein Tor auf, das uns reinlässt in ein Stück Wald, das umgeben ist von einem hohen Hag. Der schützt die Forschungsanlage vor militanten Tierschützern. Damit der Eivind Tøyen den physiologischen Tricks der Bären auf die Spur kommen kann, muss er die Tiere nach dem Winter töten. Nur so gibt es die nötigen Proben vom Gewebe. Aber es ist nicht so, dass hier in diesem Waldstück ein Bär nur für die Erkenntnis würde sterben. Die Tiere sind von Wildhütern eingefangen worden, weil sie den Menschen gegenüber aggressiv worden sind. Normalerweise wären sie an Ort und Stelle erschossen worden, aber die Neugier vom Eivind Tøyen verschafft ihnen eine Gnadenfrist von einem Winter. Kurz nachdem wir durchs Tor gegangen sind, pfeift der Eivind Tøyen überrascht. Vor seinen Füßen liegen dicke braune Böllen. Elchkot.
We had a spring here where we had a moose getting in here and
es ist nicht das erste Mal, dass ein Elch sich nicht hat bremsen lassen vom hohen Hag. Einmal ist ein junger Elchbulle dabei ausgerechnet über den Erdhaufen getrampelt, wo der Eivind Tøyen Käfig für seine Experimente eingegraben hat. In diesem Käfig haben gerade ein paar Erdhörnli ihren wissenschaftlich begleiteten Winterschlaf abgehalten. Als die Forscher den Elchenfang bemerkt haben, hat er bereits einige Käfige flachtrampelt
gehabt. And it was very stubborn.
Zuerst hätte der junge Elch gar nicht auf ihr Geschrei reagiert, erzählt der Eivind Tøyen. Nur mit grosser Mühe hätte sie ihn dann doch noch vertreiben können.
What you see between the hut and the den sites here.
Dann stehen wir vor zwei grossen Käfigen im Wald. Zwischen ihren Gitterstäben kommen ein Haufen Kabel und Röhren raus.
Box, which we call a semi-natural bear den. Which means it's outside and exposed to ambient temperatures and there is minimal disturbance here.
So that, in jedem von diesen beiden Käfigen steht eine Box. Es ist eine halb natürliche Bärenhöhle, wo der Kälte voll ausgesetzt ist. Weil sich kaum einmal ein Mensch hier umtreibt, wird das Verhalten der Bären nicht verfälscht. Eine solche Anlage gibt es sonst nie auf der Welt. Die Bären, die in diesen Boxen überwintern, werden minutiös überwacht. Mit Infrarotkameras, Bewegungssensoren und Mikrofon, die rund um die Uhr jeden Ton aufzeichnen. Bevor der Bär in den Winterschlaf versinkt, setzen die Forscher ihm unter Narkose Messfühler in den Körper. Sie zeichnen die Herzströme auf, die Bewegung der Muskeln, die Atmung, die Körpertemperatur. Nachdem sie die Sensoren eingesetzt haben, legen die Forscher den Bär noch in Narkose in die Box und machen die Tür zu. Wenn der Bär nichts dagegen hat, erzählt der Eivind Toyen.
Sometimes we have just stubborn bears that don't want to have the door on. So you have to let it stay open for a few days before we can get the door on.
Manchmal sei der Bär dickköpfig und drücke im Halbschlaf die Türen immer wieder auf. Dann müssen die Forscher warten, bis er wirklich tief im Schlummer versunken ist.
I'm at the back here.
Es ist wichtig, dass die Tür gut zu ist, weil die Forscher auch die Luft in der Box genau überwachen. Dafür hat es zwei dicke Blechröhren, die zwischen den beiden Käfigen aus einer weiteren Box rauskommen und über einen Waldboden zu einer Laborhütte in der Nähe führen. Im Inneren von dem Rohr hat es zwei Schläuche und durch die beiden Schläuche wird ständig die Luft aus den Überwinterungsboxen zu einer Analyseapparatur in der Hütte geleitet.
So at the back of each then exits air tubes. We call it the Alaska Bear Breath Pipeline.
Alaska Bären-Atempipeline nennt der Eivind Toyen das Rohr. Es ist eine spasshafte Erinnerung an die grosse Trans-Alaska-Pipeline, die einige Kilometer von hier vorbeigeht. Sie durchquert ganz Alaska und bringt das Erdöl von den Ölfeldern im Norden zu den Verladestationen im Süden. Sie ist für die Wirtschaft von Alaska immens wichtig. Genauso wichtig wie die Bären-Atempipeline für das Experiment von Eivind Toyen.
Und das kills your experiment, if you have to open the door.
Not completely, but it disturbs it for certain. And we try to avoid that.
Die Schläuche im Inneren der Röhre sind sorgfältig isoliert. Würden sie eingefrieren, so könnte der Bär in seiner abdichteten Box versticken. Oder man müsste die Türen aufmachen. Und das würde das Projekt Winterschlaf empfindlich stören. Über einen Luftfluss in den Schläuchen misst der Eivind Toyen nämlich, wie viel Sauerstoff der Schwarzbär verbraucht. Und das zeigt an, wie aktiv der Stoffwechsel vom Tier ist. Bei meinem Besuch sind die Boxen allerdings leer. Der Eivind Toyen ist noch immer dran, die Datenflut aus vorherigen Wintern zu verarbeiten.
The bears lower their metabolism to a lower level, which is actually about one quarter of normal summer levels.
Bären in Winterruhe drosseln ihren Stoffwechsel drastisch, auf etwa ein Viertel vom normalen Niveau. Das lässt die Körpertemperatur sinken, was den Bären viel Energie spart und sie mit weniger Sauerstoff auskohlt. Ein solcher Organismus auf Sparflamme produziert kaum Abfall. Während 8 Monate Winterschlaf scheiden die Bären keinen Tropfen Urin aus, kein Gramm Kot. Sie trinken auch nichts.
So that's one of the rather unique things that we have found. As to no knowledge, no other animals are doing this.
Der Bärenkörper senkt seine Temperatur im Winterschlaf und er lässt sie zwischen 30 und 35 Grad hin- und her pendeln. Das ist einzigartig. Andere Säugetiere halten ihre Temperatur stabil. Der Winterschlaf ist eine präzise gesteuerte Angelegenheit. Weiter unter 30 Grad dürfen Bären nicht gehen, sonst droht ihm ein Herzstillstand. Bei stark unterkühlten Menschen ist das übrigens nicht anders. Darum heizt sich das Tier regelmässig auf. Machen tut es das mit seinen Muskeln, die ins Zittern geraten, ein planter Schüttelfrost. Seine Knochen und Muskeln gaukeln der Organismus irgendwie vor, dass sie ständig gebraucht werden. Wie, das weiss noch kein Mensch. Aber wenn der Trick nicht würde funktionieren, dann würden sie schnell schwach und sogar abgebaut. Genau so, wie es einem Menschen unter ähnlichen Umständen tatsächlich passiert. Bären im Winterschlaf, das sind die ultimativen Couch-Potatoes, hat der Biologe Bernd Heinrich in seinem Buch Winterworld geschrieben. Die perfekten Faulenzer. Aber die Bären sind weit entfernt von dem Zustand in der Nähe vom Scheintod, den die Forscher bei den arktischen Erdhörnchen beobachtet haben. Schwarzbären im Winterschlaf rappeln sich ab und zu auf alle Viere auf und betten ihre Schlafmatten aus Naturheu um. Das zeigt ein Video aus der Sammlung von Eivind Toyen. Die Weibchen bekommen im Januar sogar ihre Jungen. Die trinken selbstständig von der Mutterbrust und alldabei schläft die Mutter seelenruhig weiter. Obwohl, gewisse Sachen kriegt sie offenbar trotzdem mit.
Ein Beagle jagte einem Kaninchen nach. Dabei drang er in ein Gestrüpp vor, in dem eine Schwarzbärin mit zwei Jungen im Winterschlaf ruhte. Der Hund versuchte zu fliehen, aber jedes Mal, wenn er herauszukriechen versuchte, packte ihn die Bärin und zog ihn zu sich zurück. Sie benahm sich so, als ob der Beagle eines ihrer Jungen sei. Der Besitzer konnte seinen Hund schließlich unverletzt befreien, aber erst als die Bärin mit einem Narkosepfeil betäubt worden war und der Beagle 2 Tage länger im Bärenquartier zubrachte, als er wohl vorgehabt hatte.
Auch das ist ein Zitat aus der Feder vom Biolog Bernd Heinrich. Und in seinem Buch «Winterworld» schildert er auch noch folgende Anekdote.
Der einzige andere unbeabsichtigte Besuch in einer Bärenhöhle, von dem ich gehört habe, handelt nicht von einem Beagle, sondern von einem Mann. Und dieser Besuch endete etwas schneller. Auf der arktischen Ellesmere-Insel brach der Mann durch eine Schneedecke und landete in einer Grube, die sich eine Bärin mit ihren Jungen zur Ruhestätte auserkoren hatte. Die Bärin fackelte nicht lange und beförderte den ungebetenen Besucher mit einem kräftigen Prankenschlag wieder nach draußen. Zu seinem Glück war er wegen der Kälte warm angezogen und damit gut gepolstert.
Schwarzbären haben für einen Winterschlaf gegenüber den arktischen Erdhörnchen entscheidende Vorteile, sagt Brian Barnes.
Bears, being so big and furry, can reduce their rate of metabolism heat production, but retain a lot of that heat.
Weil Bären gross sind und ein dickes Fell haben, können sie viel Wärme im Körper zurückhalten. Je kleiner aber ein Tier ist, desto grösser ist seine Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. Und desto mehr Wärme strahlt ihren Körper ab. Ein Erdhörnchen kann also nicht wie ein Bär den Stoffwechsel derart runterfahren und trotzdem eine Körpertemperatur von 30 Grad halten. Die Erdhörnchen brauchen eine andere Lösung, damit sie in der Kälte überleben. Zickzick, das Erdhörnchen grabt sich eine Höhle in den Boden und polstert sie mit Gras. Dort innen sinkt auch in Nordalaska die Temperatur nie unter minus 15 Grad, weil die Schneedecke über dem Boden gut isoliert. Messungen von Brian Barnes haben gezeigt, dass Temperaturen im Inneren eines Erdhörnchen beim Überwintern nie unter minus 3 Grad sinkt. Das heisst, dass das Tier es schafft, eine chemische Glut in seinem Körper brennen zu lassen, obwohl das Herz nur ganz langsam schlägt und in seinem Hirn keinerlei Ströme messbar sind. Würde sie in diesem Zustand in eine Notfallstation eingeliefert, der Arzt würde sie für hirntot erklären. Ein Rätsel. Genauso wie auch das hier. Wieso friert das Zickzick nicht ein, wenn die Temperatur in seinem Körper über Wochen unter minus 3 Grad Celsius geht, also unter einem Gefrierpunkt.
It's called supercooling.
Die Lösung für das Rätsel heisst Unterkühlung. Das ist ein physikalisches Phänomen. Damit Wasser gefrieren kann, braucht es einen Startpunkt, einen Ansatzpunkt, wo die Eiskristalle anfangen zu wachsen. Das kann ein Staubkorn sein oder ein Bakterium. Die Wissenschaftler nennen das ein Nukleationskeim. Ganz reines Wasser ohne solche Nukleationskeim gefriert darum erst bei minus 40 Grad. Es ist der Effekt, den die Erdhörnchen ausnützen. Wenn der Winter anfängt, säubert sich ihr Körper von allen Nukleationskeimen.
Eine geniale Strategie, aber auch eine gefährliche. Wenn nur ein einziger Nukleationskeim ins schlafende Hörnli dringt, denken Sie an ein Pollenkorn im Heu vom Nest, erstarrt das Tier fast augenblicklich zu einem Block aus Eis. Und das passiert auch tatsächlich. In Fairbanks sind Bauarbeiter schon auf fossile Erdhörnli gestossen, die vor Tausenden von Jahren plötzlich eistot gestorben sind. Offenbar aber lohnt sich das Risiko. Der Brian Barnes hat berechnet, dass die Erdhörnli 10-mal so viel kostbare Heizenergie einsparen, wenn sie ihre Körpertemperatur bei minus 2 Grad stabilisieren, statt bei 0. Überleben dank Unterkühlung. Die riskante Technik nutzen auch andere Tiere, die Königinnen von manchen Wespenarten zum Beispiel.
Yellow-jacket queens crawl underneath the leaf litter and they will hang on to the bottom of the leaf through their mandibles.
Die Wespen kriechen unter die Laubschicht auf dem Boden und verbissen sich in ein Blatt, das runterhängt. Dann stoßen sie mit den Beinen alles um sich herum weg, bis sie frei am Blatt baumeln. Sie ziehen ihre Beine ein und lassen sich unterkühlen.
Then they fold their legs underneath their wings and they dangle there.
Auch die Wespen sind wie die Erdhörnchen in dieser Lage ständig in Gefahr, blitzschnell zu einem Eisblock zu erstarren, wenn ein Stäubli oder ein kleiner Eiskristall durch eine Körperöffnung ins Innere dringt. Die Erdhörnchen aber haben wenigstens noch einen Trick auf Lager, um die Gefahr vom plötzlichen Eistod zu minimieren. Wo der Brian Barnes einem Tier mit einer Spritze ein Nukleationskeim in eine Pfote injiziert hat, da hat der Organismus vom Erdhörnchen das trotz Winterschlaf gemerkt und er hat sofort angefangen, den Körper aufzuheizen. Und das hat verhindert, dass sich das Eis hat können ausbreiten. Wo der Brian Barnes den Winterschlaf von den Erdhörnchen über die Monate verfolgt hat, ist er auf ein rätselhaftes Phänomen gestossen. 3 Wochen am Stück bleiben die Tiere in der Kältestarre. Dann aber heizen sie im Eiltempo auf. Zuerst mit dem sogenannten braunen Fett, wo wir bei den menschlichen Babys schon kennengelernt haben. Bei den Erdhörnchen umschließt das braune Fett das Herz und Blutgefäß wie eine Heizküsse, wo mit der chemischen Energie aus den Fettmolekülen seine Wärme produziert. Nach dieser ersten Heizstufe vom braunen Fett fangen die Muskeln für 2-3 Stunden heftig an zu zittern, so lang, bis die Körpertemperatur den Normalstand erreicht hat, etwa 35 Grad. Kaum sind die Erdhörnchen aus ihrer Kältestarre auftaucht, schlafen sie ein. Aber diesmal schlafen sie wirklich. Ihre Hirnströme zeigen richtigen Schlaf an, etwa 8 Stunden lang. Dann kühlen die Tiere wieder auf unter Null ab und das Hirn wird wieder abgeschaltet. Etwa 10-12 Mal passiert das so in einem Winter. Die Heiz- und Schlafeskapaden sind eine teure Sache. Sie kosten die Erdhörnchen die Hälfte von ihren Fettreserven. Sie müssen also irgendeine wichtige Funktion haben. Aber welche? Vielleicht, Mutmaßt Brian Barnes, leidet der Erdhörnchen im Winterschlaf paradoxerweise an Schlafmangel. Das darum, weil dann ihr Hirn abgestellt ist und sie gar nicht schlafen können, aber eigentlich müssten, um gesund zu bleiben. Darum müssen sie sich periodisch immer wieder aufheizen, um den Schlafmangel auszugleichen.
Since we know that the brain is turned off when they're in torpor, that's brought the hypothesis that maybe in this torpid state they're becoming sleep deprived. They can't sleep.
Weil die Wissenschaft aber immer noch nicht genau weiss, warum Tiere und Menschen überhaupt schlafen müssen, ist das zwangsläufig nur eine Hypothese. Jeden Winter kommen Chirurgen von der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina nach Fairbanks in Alaska und operieren winterstarre Erdhörnchen am Herzen. Während der Operation schalten sie die Herz-Lungen-Maschine für 45 Minuten ab. Das Hörnchen auf dem Operationstisch ist dann, nach allem, was man weiss, tot, sagt der Brian Barnes.
The squirrel is dead. Turn it back on. Next day they're fine.
Aber dann dreht man die Maschine wieder an. Das Blut fängt an zu fliessen, nach der Operation übernimmt das Herz wieder. Und am nächsten Tag geht es dir wieder ausgezeichnet.
Der Grund für die wundersame Rettung ist der Zustand vom Erdhörnli-Hirn im Winterschlaf. Es ist sehr kalt und stillgelegt und darum braucht es nur ganz wenig Sauerstoff. So können die Chirurgen seine Blutversorgung für 45 Minuten abstellen, ohne dass das Hirn Schaden nimmt. Kommt es bei einem Menschen zu einem Hirnschlag, so kriegt das Hirn schnell zu wenig Sauerstoff und die dramatische Folge davon sind Schäden am Hirn. Zum Beispiel kann es zu Sprachschwierigkeiten kommen, gar zum Sprachverlust oder auch zu Lähmungen. Auch bei einem Herzstillstand geht das Hirn unter Sauerstoffmangel. Und selbst wenn die Rettungsbemühungen wie Herzmassage erfolgreich sind und das Herz bald wieder anfängt zu schlagen, selbst dann drohen Hirnschäden, weil der Körper in einer Folgereaktion Substanzen bildet, die das Hirn schädigen. Und genau das probieren die Notfallärzte heutzutage zu verhindern, indem sie den Patienten unterkühlen, auf eine Körpertemperatur von etwa 32 bis 34 Grad. Die tiefe Temperatur macht nämlich das Hirn weniger anfällig für Schäden, weil es weniger aktiv ist. Das ist genau das gleiche Schutzprinzip, das wirkt, wenn die Chirurgen in Alaska an der Universität in Fairbanks die winterstarren Erdhörnli operieren. Nur, dass dort das Hirn vom Tier noch viel kälter ist, minus 2 bis minus 3 Grad, und darum noch viel weniger anfällig auf Schäden als das von einem Patienten, der nur auf 32 Grad abgekühlt ist. Das Problem aber ist, man kann den Menschen nicht einfach viel weiter abkühlen, weil es aber eine Körpertemperatur von etwa 28 Grad zu ernsthaften Herzproblemen kommt. Sinkt die Temperatur noch ein bisschen zum Herzstillstand. Das heisst aber auch, Menschen, die über längere Zeit schutzlos extremer Kälte ausgesetzt sind, sind im Tod geweiht.
This night, it was on the 20th of May, me and two colleagues were skiing down here and when we came here.
Das ist Anna Bagenholm, eine Ärztin von Nordnorwegen. Sie erzählt hier an einem Kongress von Notfallärzten Geschichte von ihrem Skiunfall, wo sie weltberühmt gemacht hat.
I had a slid of my skis, so I started to slide down and the skis hit a rock and then I turned on my back, head down, legs up. But I had hit a hole in the ice, so the head went under the ice.
An einem Mai oben vor 14 Jahren ist Anna Bagenholm mit zwei Freunden Skifahren. Dabei ist sie ins Rutschen gekommen und so unglücklich gestürzt, dass sie mit dem Kopf ins Loch von einer Eisdecke gerutscht ist. Unter dieser Eisdecke ist ein Bach geflossen. Der Anna Bagenholm, ihr Kopf, war zwar in einer Luftblase, sodass sie noch Sauerstoff gekriegt hat, aber das eisige Wasser vom Bach hat ihren Körper rapid abgekühlt.
I was then on the ice 80 minutes and at that moment the heart had stopped.
Erst nach 80 Minuten haben sie die Retter rausziehen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Herz stillgestanden. Über eine Stunde hat der Flug mit dem Rettungshelikopter ins Universitätsspital von Tromsø gedauert. Dort hat sie den Notfallarzt Mats Gilbert auf dem Dach vom Spital in Empfang genommen.
She has completely dilated pupils. She is ashy, waxy white. She's wet. She's ice cold when I touch her skin.
Ihre Pupillen sind ganz weit gsi. Ihre Haut leicht weiss und wie Wachs. Der Körper kalt und nass. Hat sich der Mats Gilbert später auf dem Sender CNN erinnert.
And she looks absolutely dead.
Dana Bagenholm hat vollkommen tot gewirkt auf ihn. Das Herz ist noch immer stillgestanden, schon weit über eine Stunde. Wo die verzweifelt kämpfenden Ärzte Herz am Viertel ab 10 Uhr oben endlich wieder zum Schlo bringen, ist es schon 2 Stunden und 45 Minuten stillgestanden. Dana Bagenholm schwebt in einem rätselhaften Schattenreich irgendwo zwischen Leben und Tod. Ihre Körpertemperatur ist auf 13,7 Grad abgesunken. Wenn sie das irgendwie überleben sollte, dann nur mit schwersten Hirnschäden. Doch es kommt anders. Nach einem Monat auf der Intensivstation unter künstlicher Beatmung und einer langen Zeit der Rehabilitation wird Anna Bagenholm wieder ganz gesund. Nur leichte Taubheitsgefühle in ihren Händen und Füßen bleiben zurück. Ein medizinisches Wunder. Noch nie hat ein Mensch so eine starke Unterkühlung überlebt wie Anna Bagenholm. Und das nur ohne Hirnschäden. Paradoxerweise ist es wohl genau die starke Unterkühlung, die Anna Bagenholm vor Schäden am Hirn bewahrt hat. Ihr Herz hat wegen der Kälte zwar aufhören zu schlagen, das Hirn hat keinen Sauerstoff mehr bekommen, aber weil es vom Eiswasser aus dem Bach so schnell und stark abgekühlt worden ist, hat ihm der Sauerstoffmangel nichts ausgemacht. Es war eine Situation, wie sie die Erdhörnchen in Alaska im Winterschlaf immer wieder durchmachen. Das Beispiel von der Erdhörnchen und das von Anna Bagenholm zeigt den Mediziner also, dass noch einiges drin liegt, wenn sie mehr darüber lehren, wie man in einem Unterkühlungsnotfall handeln sollte. Die Überlebende selber berichtet von dem Fortschritt, den die Notfallärzte im arktischen Tromsø nach ihrem eigenen Unfall gemacht haben.
We summarized all our victims last summer and we have had 30 hypothermic victims.
In den letzten 30 Jahren hat das Universitätsspital Tromsø 30 stark unterkühlte Patienten behandelt. Anna Bagenholm war die erste von dieser Gruppe, die überlebt hat. Und seither hat es 6 weitere Erfolge gegeben. Bei einem davon ist das Herz des Patienten 5,5 Stunden stillgestanden.
So, it's very important not to declare anyone dead before warm and dead.
Am Spital in Tromsø gilt für solche Fälle jetzt Maxime, es wird kein unterkühlter Patient für tot erklärt, bis er nicht wieder aufgewärmt ist und noch immer tot. Und nicht nur die Notfallmedizinerlehrer vom Fall Anna Bagenholm und von der scheintoten Erdhörnli im Winterschlaf. Auch Hirn- und Herzchirurgen haben Notiz davon genommen. Zum Beispiel die von der Duke University, wo wir schon davon gehört haben, wo nach Fairbanks gehen zum Brian Barnes ins Labor, zum Erdhörnli im Winterschlaf zu operieren. Sie wollen mit diesen Experimenten herausfinden, ob man auch Menschen könnte stark abkühlen bei einer Operation, damit man dann den Herzkreislauf könnte abstellen, ohne dass es Schäden gibt am Hirn. Nutzen würde das der Chirurge bei bestimmten sehr komplizierten Operationen, die ohne Blutfluss besser funktionieren. Das ist manchmal bei Herz- oder auch Hirnoperationen der Fall. Und tatsächlich sind so Operationen mit dieser Unterkühlungstechnik schon erfolgreich über die Bühne gegangen. Noch sind das aber gewogte Experimente mit grossen Risiken für die Patientinnen und Patienten. Und noch können Forscher und Chirurgen viel lernen von den Vorbildern in Alaska, von den arktischen Erdhörnli oder den Schwarzbären. Wir gehen zurück nach Alaska im Herbst. Die Temperatur sinkt immer länger unter Null. Auf dem Laub am Boden funkeln die ersten Eiskristalle. Ein Spaziergänger, der im Wald unterwegs ist, hat jetzt die Chance, einen wundersamen Tanz zu beobachten. Braune Waldfrösche, die sich mit drehenden Bewegungen langsam immer tiefer und tiefer in die Blätterschicht am Boden eingraben. Es sieht nicht danach aus, aber der Spaziergänger ist Zeuge von einem dramatischen Rennen gegen die Zeit.
The moment ice touches their skin.
Der Don Larson, ein Biologe im Labor von Brian Barnes.
Wood frogs begin to convert glycogen to glucose as fast as they can.
Sobald der erste Eiskristall die Haut von einem Waldfrosch berührt, fängt seine Leber an, in rasender Geschwindigkeit ihr Energiedepot abzubauen. Dabei entsteht viel Zucker, wo der Frosch so schnell wie möglich durch den Körper pumpt.
Until they're completely frozen.
Bis er gefroren ist. Stein und Bein.
It is rock hard. It's solid. The eyes are frosted over.
In den Augen kann man Eiskristall erkennen. Keine Hirnaktivität, kein Herzschlag, nur noch ein minimaler Stoffwechsel in den einzelnen Körperzellen. Wenn man schon kaum sagen kann, wie man den Zustand von einem Erdhörnchen im Winterschlaf nennen soll, beim Waldfrosch in seiner verreisten Winterstarre kann ich mir gar nichts mehr vorstellen. Lebt er noch? Ist er zwischenzeitlich tot?
I think there would be a good argument that it's no longer functioning as a organism, but as a bunch of cells.
Man könne wirklich denken, sagt Don Larsen, dass der vereiste Waldfrosch nicht mehr als ein Organismus funktioniere, sondern nur noch als Ansammlung von einzelnen Zellen. Man könnte sagen, die Lebenszeit vom Frosch selber ist durch die extreme Kälte eingefroren in eine eisige Zeitlupe. Ein Waldfrosch in Alaska lebt etwa 5 Jahre. Die Hälfte davon ist auch gefroren, in einem Zustand, wo nicht klar ist, ob man ein Leben nennen kann. Die einzelnen Zellen im Körper halten eine minimale Aktivität am Laufen. Wenn man sich den Zustand vom vereisten Frosch bildlich vorstellen will, so kann man an eine stockfinstere Nacht denken, wo man schemenhaft ein Haus erkennen kann. Das dunkle Haus entspricht dem Frosch und nur in einzelnen Fenstern kann man das unheimlich schwache Licht von ein paar Kerzen erahnen. Das sind die einzelnen Zellen auf absoluter Sparflamme. Der Strom im Haus ist abgestellt. Die Körperzellen vom Frosch können ein bisschen Stoffwechsel laufen lassen, weil sie selber nicht gefroren sind. Dafür sorgt der Zucker, den der Frosch vor dem Einfrieren in alle Winkel von seinem Körper gepumpt hat. Der Zucker hält den Zellsaft flüssig und schützt die Zellen vor der tödlichen Austrocknung, die ihnen ohne den Frostschutz drohen würde. Alle Körpernischen, die nicht von den Zellen eingenommen werden, frieren hingegen komplett ein. Etwa 70% der Körperflüssigkeit vom Frosch sind zu Eis erstarrt. Der viele Zucker macht der Frosch extrem süß. Da könnte man doch als Experimentator glatt in Versuche geraten, auch ein bisschen praktische Forschung zu betreiben.
I have not licked a wood frog just yet. It's somewhat tempting to make a popsicle with one, but I think I might run into some fish and wildlife issues if I ever try.
Nein, sagt Don Larsen, er habe noch nie einen gefrorenen Frosch abgeschleckt, obwohl es ihn durchaus reizen würde, ein Glasse am Stiel daraus zu machen. Der Waldfrosch in Alaska übersteht Eiseskälte und Nahrungsknappheit in einem noch extremeren Zustand als das arktische Erdhörnli. Das Erdhörnli ist ein Säugetier, es reguliert seine Körpertemperatur aktiv. Der Waldfrosch als Amphib aber ist wechselwarm. Seine Temperatur schwankt mit der von seiner Umgebung. Dass er sich ohne Schaden einfrieren lassen, braucht er aber ein Frostschutzmittel, der Zucker. Sonst würde das starre, hirntote Wesen ohne Herzschlag im Frühling nicht mehr aufwachen. Wie die einzelnen Zellen im Frühling aber wieder zu einem Organismus werden, wer die Initialzündung gibt für den ersten Nervenimpuls, der erste Herzschlag, das weiss kein Mensch. Und doch, es geht noch extremer, noch bizarrer im eisigen Reich von der Arktis.
Das Beetle-Larve, Red Flat Park Beetle.
Die Larve vom roten Plattkäfer.
At temperatures below around minus 60, they enter what we call a vitrified state.
Die Plattkäferlarven verglasen bei minus 60 Grad, sagt Brian Barnes. Verglasen, das heisst, das Eis im Körper vom Insekt gefriert anders, als es das Eis sonst tut. Wenn Wasser normalerweise zu Eis wird, dann lagern sich die Wassermoleküle ordentlich aneinander an. Es entsteht ein regelmässiger Eiskristall. Für andere Stoffe, die es noch im Wasser hat, zum Beispiel Salz oder Zucker, hat es in einem solchen Kristall keinen Platz. Die Käferlarven aber schafft es, dass neben den Wassermolekülen auch andere Moleküle ins wachsende Eis aufgenommen werden. So entsteht kein geordneter, harter Eiskristall, sondern eine Art Glas aus Eis. Solid, aber doch formbar, zähflüssig. Als so verglaste Larve kann der Blattkäfer auch der härteste Winter ohne anderen Schutz und Schäme überleben. Die Larve verglast bei minus 60 Grad. Im Labor hat sie in diesem Zustand bis minus 100 überlebt. Die kälteste Temperatur aber, die je in Alaska gemessen worden ist, liegt nur bei minus 62 Grad. Es ist eine eindrückliche Demonstration mehr dafür, wie erfinderisch und hartnäckig das Leben ist.
Scheintot und gefroren, wie die einen Tiere den arktischen Winter überstehen. Sie haben einen Doppelpunkt gehört von unserem Wissenschaftsredakteur Thomas Häusler. Wie die einen Tiere durch ihr dichtes Fell vor der grössten Kälte geschützt sind, zeigen auch Fotos auf unserer Internetseite srf1.ch. Lohnt sich wirklich dort mal das Ganze anzuschauen. Dort können Sie übrigens die Sendung auch ganz oder stellenweise nachhören. Nach der Nachricht hier auf SRF 1 das Menschen und Horizonte mit einer jungen Frau, die nach viel Ausgrenzung in der Jugend wieder Boden unter den Füßen bekommen hat. Dank ihrer kreativen Begabung.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.